Dennoch hat der BND, also der Bundesnachrichtendienst, jetzt eine unabhängige Historikerkommission damit beauftragt, die Geschichte des Bundesnachrichtendienstes und seiner Vorgängerorganisation in der Zeit von 1946 bis 1968 zu erforschen. Diese Historikerkommission arbeitet nun seit 2011 an diesem Forschungsprojekt und sie hat jetzt gerade die ersten 4 Bände einer Dokumentation der Geschichte des BND vorgelegt. Ich habe hier nun den Geschichtsprofessor Herrn Jost Dülfer am Telefon, der Mitglied dieser Historikerkommission ist, und ich freue mich, mit ihm über die Arbeit der Kommission sprechen zu können. Guten Morgen, Herr Dülfer.
Ja, guten Morgen, Herr Hohlfeld.
Mich würde zunächst interessieren, welchen Anlauf die historische Aufarbeitung der Vergangenheit des BND bisher es eigentlich gegeben hat. Ihr Forschungszeitraum erstreckt sich ja bis zum Jahr 1968, das ist mittlerweile beinahe 50 Jahre her. Wann und unter welchen Bedingungen wurde denn vor Ihrem Forschungsauftrag in Deutschland damit begonnen, diese Vergangenheit aufzuarbeiten?
Naja, man muss eigentlich sagen, gar nicht, denn Geheimdienste haben die unangenehme Eigenschaft, geheim bleiben zu wollen. Und es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit, die geleistet worden ist, dass der BND überhaupt Zugang zu seinen Akten gab. Es gab bis dahin mengenweise Enthüllungsliteratur von Journalisten, denen Dokumente zugespielt worden waren, von ehemaligen Unzufrieden etc. etc. Das hat schon was gebracht, das brachte Aufklärung. Aber es blieb doch immer sehr im Ungefähren. Und wir hatten erstmals die Chance, wie Sie sagen, ab 2011 haben wir diese Verhandlungen geführt und eine Abmachung dann getroffen, alle Akten dieses Nachrichtendienstes zu sehen, egal was das nun war. Und das ist, glaube ich, schon eine sensationelle Sache. Sowas hat es, ich glaube, weltweit noch nicht gegeben, dass wir die alle sehen durften. Aber das ist nur der eine Punkt. Alles sehen, und das brauchten wir dann, weil wir seriöse Historiker sind, alles schreiben auch, was uns wichtig ist. Aber die dritte Sache ist, dass der BND sich vorbehalten hat, alle diese noch zum Teil geheim gestempelten Sachen dann zu überprüfen, was heute freigegeben werden kann. Also was nicht gegen die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2016 oder damals war es 2011, 2012 verstößt. Also diese Prozedur müssen wir über uns ergehen lassen. Wir haben damals gesagt, hey, da kann doch gar nichts mehr übrig sein, Sicherheitsinteressen, wie Sie sagen, vor 50 bis 70 Jahren. Wir wissen mittlerweile, dass es einige heikle Sachen für diese Nachrichtendienste gibt. Aber genauso haben wir gearbeitet und wir haben eigentlich im Prinzip gute Erfahrungen gemacht. Wir haben nichts Substanzielles auslassen müssen.
Nun ist die Vergangenheit des BND ja deswegen ein besonders brisantes Thema, weil die unmittelbare Vorgängerorganisation des BND, die sogenannte Organisation Gehlen, weil die zu einem großen Teil aus Mitgliedern bestand, die zuvor im Nationalsozialismus Karriere gemacht hatten. Und die Organisation Gehlen, die hatte sogar namhafte Kriegsverbrecher in ihren Reihen. Nun wurde die Gründung der Organisation Gehlen ja aber von den US-Behörden der amerikanischen Besatzungszone veranlasst. Wie kam es denn zur Gründung der Organisation Gehlen und warum konnten ehemalige NS-Funktionäre dort arbeiten?
Naja, also das ist nichts ganz Außergewöhnliches, dass eben ehemalige NS-Funktionäre oder eben sogar Verbrecher in Nachkriegsorganisationen dieses Staates dann unterkamen. Das ist je nachdem, wo die dann in der Bundesrepublik waren und entsprechende Berufsbiografien hat, ist das in manchen üblich gewesen. Wie kam das zustande? Nun ja, es hat im Grunde genommen zwei prominente oder wichtige Leute gegeben, die aus NS-Diensten sehr schnell in amerikanische übergegangen sind. Das eine ist der Weltraumpionier Werner von Braun. Sie kennen wahrscheinlich oder Ihre Hörer kennen die Geschichte, was der dann an Weltraum etc. gemacht hat in den USA. Und das andere ist Reinhard Gehlen. Der ist sehr schnell, hat das geschafft, dass die Amerikaner ihn und einen kleinen Stab von Leuten in die USA ausgeflogen haben und hat dann den Amerikanern, die bisher wenig Ahnung hatten, was ihr Kriegsverbündeter Sowjetunion gemacht hatte, hat gesagt, ich weiß das alles. Ich war bei Fremde Heere Ost, also bei der Wehrmacht, bei der Abteilung, die das gemacht hat. Und dann haben die ihn in ihre Dienste genommen. Erst die Militärs und dann nachher ab 1948 die CIA. Also dann hat er unter amerikanischer Ägide eben einen Nachrichtendienst aufbauen können. Die Amerikaner haben das bis 1956 bezahlt. Ja, also es war ein amerikanischer Nachrichtendienst mit Deutschen. Und den hat dann die Bundesrepublik 1956 übernommen. Das ist also sozusagen der äußere Vorgang. Sie wollten aber auch noch ein bisschen was wissen, wie das kam, dass da nun Nazis oder schwer belastete Leute drin waren. Also das ist gar keine Frage. Das wusste man in manchem immer schon, ja. Also das genau ist in dieser Enthüllungsliteratur herausgekommen über die Jahrzehnte. Aber wir wollten das nur ein bisschen genauer wissen. Und Sie sagten gerade zu Recht, wir haben 4 Bände jetzt veröffentlicht. Wir werden im nächsten und Jahr vor allen Dingen und dann im übernächsten Jahr insgesamt 13 Bände veröffentlichen. Wir sind also noch nicht ganz durch mit dem, was wir machen wollen. Nachrichtendienste brauchen eben ihre Spezialisten. Und das ist nun mal so, dass man gesagt hat, das sind Spezialisten, die wir brauchen. Also primär waren es Leute aus der Wehrmacht, in diesem Falle vor allen Dingen Leute, die am Schreibtisch saßen und Meldungen von Divisionen auswerteten. Das waren keine Verbrecher, das war eine normale militärische Aufklärung. Aber der NS-Verfolgungsapparat, die Gestapo, die war eben auch mit Kenntnissen nicht nur vom Inland, sondern vom Ausland da. Und da sind dann auch eine ganze Reihe Leute aus der Gestapo in diesen Dienst übernommen worden.
Ich würde da gerne mit Ihnen die Geschichte des BND noch so ein bisschen weiter verfolgen. Sie hatten das erwähnt, im Jahr 1956 oder bis zum Jahr 1956 wurde diese Organisation Gehlen bezahlt von US-Behörden. Im Jahr 56 ist sie dann schließlich umbenannt worden in Bundesnachrichtendienst. Wie kam es denn zu dieser Umbenennung und ist diese Umbenennung dann auch einhergegangen mit einem strukturellen Wandel dieses Dienstes?
Fangen wir vielleicht an. Struktureller Wandel? Nein. Sondern Gehlen hat relativ früh, Ende der 40er Jahre, schon versucht, den Kontakt zur dann werdenden Bundesrepublik, die ja 1949 formal gegründet wurde, zu halten. Er wollte immer der Nachrichtendienst dieser Bundesrepublik Deutschland werden. Er wollte zunächst sogar auch noch die innere Nachrichtendienst mal als Verfassungsschutz machen. Das ging nur irgendwie gar nicht, weil die Gestapo genau nach innen und nach außen aufgeklärt hatte. Da passte man damals auf, also innerer Geheimdienst, Verfassungsschutz, äußerer Geheimdienst, Nachrichtendienst und Polizei. Das sind 3 streng getrennte Sachen bei uns. Also das ging überhaupt nicht. Aber es gab praktisch eine volle Kontinuität im Personal. Man muss sehen, das war erst natürlich eine ganz kleine Organisation von 100, 200, 300 Leuten, die dann bis 1968 auf ungefähr 6.000 aufwuchs. Ja, also das war schon ein rasanter Wandel, in dem massenweise Personal eingestellt wurde. Und dann ist vor allen Dingen in der jungen Bundesrepublik ab 56, da sind viele Spezialisten eben aus dem Reichssicherheitshauptamt, Gestapo, dann überhaupt erst reingekommen. Anders gesagt, den Amerikanern war es auch ziemlich egal, ob da alte Nazis oder Leute aus dem Verfolgungsapparat drin waren. Aber es waren nicht so viele. Quantitativ kamen sie dann erst ab 1956, 57, 58 rein.
Das heißt sozusagen mit der Umbenennung oder nach der Umbenennung der Organisation Gehlen in Bundesnachrichtendienst, danach sind dann auch erst nochmal mehr Nazis sozusagen dazugekommen zu diesem Geheimdienst. Hat das dann denn Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre nicht auch zu Protesten geführt gegen diese Personalien? Gab es da irgendwie einen Druck für den BND, sich irgendwie damit auseinandersetzen zu müssen?
Naja, das ist immer kritisch beurteilt worden, aber es gab einen Mega-GAU für diesen Nachrichtendienst. Im Jahr 1961 stellte sich heraus, dass der Mann, der zuständig ist, dafür aufzupassen, dass der feindliche Geheimdienst, also der sowjetische oder DDR-Geheimdienst, nicht eindringt, dass dieser Mann, ein Herr Heinz Felfe, dass der in Wirklichkeit ein sowjetischer Agent war. Also das ist der Mega-GAU gewesen. Und dann kommt noch dazu, dass dieser Mann bei der Gestapo gewesen war. Und da kam man auf die wir müssen gucken, wenn wir ehemalige Nazis oder hochbelastete Leute aus dem Reichssicherheitshauptamt haben, dann ist das ein Ansatzpunkt, dass die von den Ostblock-Geheimdiensten angeheuert worden sind, erpresst worden sind. Und dann fing man an, und das ist das Ergebnis einer unserer Studien von Sabrina Nowak, eine interne Kommission einzusetzen, die jetzt alle Leute des Reichssicherheitshauptamts überprüfte, also die man damals kannte, also ungefähr 150 Leute, ob die tragbar wären in dem BND. Und diese Sache, diese Überprüfung ist für damalige Welten sehr gründlich gemacht worden. Aber das Motiv war nicht etwa Nazis zu entfernen, sondern Sicherheitsrisiken zu entfernen, weil da ja auch sowjetische Erpressbarkeit vorausgegangen sein konnte. Von diesen 150 Leuten hat man dann mehr als die Hälfte, hat man dann in der Tat entfernt, also pensioniert, wenn es ging. In vielen Fällen aber auch an andere Stellen umgesetzt, denn wenn sie nun geschasst worden sind vom BND, war erst recht die Gefahr da, dass der sowjetische Nachrichtendienst die anheuern konnte. Also das ging mit einigem Aufwand vor sich. Da hat man eine interne Säuberung gemacht damals. Aber wie gesagt, nur Reichssicherheitshauptamt und Gestapo-Leute, Damals interessierte überhaupt noch nicht, wer nun NSDAP-Mitglied war oder nicht Mitglied war. Das ist das ja, was bei vielen Kommissionen heute ganz im Vordergrund steht, was wir auch machen. Aber es geht vor allen Dingen um den NS-Verfolgungsapparat, dessen Anteil wir jetzt auch in Studien, die noch kommen, verfolgen werden. Also man hat das einmal versucht, sehr halbherzig für das Ganze her. Und jetzt erst wird eine Studie, die jetzt noch nicht erschienen ist, genau diesen Personenkreis, deren Biografien genauer und untersuchen. Das kommt wahrscheinlich erst nächstes oder übernächstes Jahr.
In den 70er Jahren ist ja dann auch nochmal Schwung in die öffentliche Debatte über die Vergangenheit des BND gekommen, nämlich durch eine Serie im Spiegel mit dem Titel Pullach intern. Das war ja eine Serie, in der Journalisten geschrieben haben und Politiker zu Wort gekommen sind, die dem BND sehr wohlgesonnen waren. Wie hat sich denn diese Serie und diese Debatte darum denn entwickelt damals in den 70er Jahren?
Da habe ich letztes Jahr eine kleine Studie veröffentlicht. In der Tat, diese Spiegelserie Pullach intern, die dann zu einem Buch geführt hat, Pullach intern von Höhne und Zolling, ist bis heute die gründlichste Recherche zum BND gewesen, zum frühen BND, beziehungsweise auch zu Herrn Gehlen im Zweiten Weltkrieg etc., aber in einem damals noch schnoddrigeren Spiegelstil geschrieben, gut recherchiert zum Teil, wahnsinnig übertrieben zum anderen, das kann man heute alles überprüfen, auch in Zusammenarbeit mit dem BND, die erstmal ganz glücklich waren, die schreibt endlich jemand was Vernünftiges. Und dann war man doch entsetzt, weil einige Sachen, die der Spiegel reingebracht hatte, die hatte man nicht dem BND zur Prüfung vorher gegeben. Also da gab es schon was, das ist völlig richtig. Und es gab dann noch eine zweite Geschichte, der Fall Guillaume. Der Herr Guillaume war ein DDR-Spion, der in der unmittelbaren Nachbarschaft Willy Brandts arbeitete, sozusagen als persönlicher Referent. Der flog 1974 auf, damit hatte der BND nichts zu tun. Aber dann gab es einen großen Untersuchungsausschuss des Bundestages. Und bei der Gelegenheit hat man nicht nur die Geschichte von Herrn Guillaume untersucht, sondern eben genau auch diese NS-Geschichten des Bundesnachrichtendienstes und anderes zum Thema gemacht. Da ist auch schon einiges rausgekommen. Also es gab durchaus verschiedene Ansätze im BND oder aus dem Bundestag, aus dem öffentlichen Raum her etwas in Erfahrung zu bringen. Aber das war alles selektiv mit einer bestimmten Fragestellung. Wir sind jetzt die Ersten, die nun seit knapp 5 Jahren einfach alle Akten sehen können. Und wenn ich das sagen darf, auch deswegen über diese Nazi-Geschichte rübergehen. Denn es gab, was die eigentlich tun. Darüber gab es bisher auch noch nichts Vernünftiges über Pullach intern hinaus. Und genau das haben wir uns zum Thema gemacht, nicht nur die braunen Flecken des BND zu untersuchen, sondern eben, versuchen, eine Gesamtgeschichte des BND zu schreiben. Wofür haben die ihr Geld gekriegt? Was haben die berichtet? Was haben die alles aufgeklärt?
Sie hatten das jetzt schon erwähnt, gegenüber sozusagen diesen vorherigen Recherchen und Forschungen, die es über den BND durchaus gegeben hat, ist ja das Neue an Ihrer Forschungsarbeit, dass Sie umfänglichen Zugang hatten zu den Archiven des Bundesnachrichtendienstes. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass diese unabhängige Historikerkommission da eingesetzt wurde vom BND?
Naja, die Sache ist, dass die Amerikaner Ende der 90er Jahre ein sogenanntes War Crimes Disclosure Act gemacht haben. Das heißt, die haben aus ihren Akten das freigegeben, was sie über Alt-Nazis hatten. Und da wir ja wissen, dass die CIA, vorher die CIC, dann die CIA, den BND finanziert und geleitet hat, war da eine ganze Menge drin. Die Amerikaner wussten viel. Und als klar wurde, dass die Amerikaner nicht nur über die Nachrichtendienste, sondern ziemlich alle Nazi-Akten, die sie hatten, freigeben würden, da hat man sich dann in Berlin besonnen und hat gesagt, Himmel, wir können doch die Geschichte unseres Nachrichtendienstes nicht aus amerikanischen Akten schreiben lassen und wir machen das Ganze zu. Sprich, man weiß aus diesen Akten alles Mögliche und die deutschen Akten bleiben geschlossen. Dann hat es noch lange gedauert, bis man sich entschlossen hat, überhaupt Akten des BND, man wollte zunächst mal nur eben diese vergangenheitspolitischen Sachen freigeben und dann ging es doch, dass es alle Akten sein mussten. Und schließlich ging es dann auch noch darum, dass man gesagt hat, wir haben gesagt, wir müssen auch die Akten des Kanzleramtes haben. Denn der BND unterstand dem Kanzleramt.
Sie hatten jetzt eben erwähnt, dass sozusagen die Forschungsarbeit dieser unabhängigen Historikerkommission, dass die sich ja nicht ausschließlich auseinandersetzt mit den NS-Verstrickungen des BND, sondern es soll ja die ganze Geschichte des BND erforscht werden. Da würde mich auch nochmal interessieren, welche weiteren Aspekte der Geschichte des BND finden Sie denn da besonders relevant und interessant?
Ja, also eine ist ein Auslandsnachrichtendienst. Der ist primär dazu da gewesen, die Sowjetunion auszuforschen, zunächst aber auch DDR und primär militärisch, da hatten die auch ihre Kompetenzen. Also was hat der eigentlich gemacht? DDR ausforschen, Ostblock ausforschen, dann wurde der immer weltweiter, also hat in Südamerika, im Nahen Osten, eigentlich schon in den späten 60er Jahren weltweit gearbeitet. Was haben die eigentlich getan? Genau das ist einer der Aspekte, die wir machen. Und die zweite ganz große Sache ist, wie ist der eigentlich innenpolitisch kontrolliert worden? Das ist ja heute auch gerade, wird das ja wieder brisant. Wie kontrolliert man einen Nachrichtendienst? Und wie hat dieser Nachrichtendienst die Bundesregierung beraten? Grob gesagt, was hat Herr Gehlen, also der BND-Chef, dem Staatssekretär des Kanzleramtes Hans Globke und der dann der Bundeskanzler Konrad Adenauer gesagt, ja? Also wie findet diese Politikberatung statt? Aber auch, und das ist jetzt schon ganz deutlich, obwohl wir das noch nicht veröffentlicht haben, dass der ein wichtiger innenpolitischer Faktor war, der die Regierung doch sehr gut informiert hat über alle möglichen Vorgänge in Presse und auch in den Parteien. Also eine Sache, die er gar nicht eigentlich machen sollte. Aber das hat eigentlich auch bis 1968 geklappt, dass die Informationen gesammelt haben, wo sie konnten und zum Teil zur eigenen Orientierung in der Republik, aber zum Teil auch zur Beratung der Bonner Republik, da ganz viel gemacht haben. Kontrolle gab es ein bisschen, das hieß parlamentarisches Vertrauensmännergremium damals, heute heißt das Kontrollgremium. Kontrolle gab es praktisch nicht, das war ein Club, die freuten sich, dass sie einiges mal über den BND hörten und haben de facto kaum etwas kontrolliert. Haushaltskontrolle, ein ähnliches, ein anderes Gremium der Parlamentarier, die haben auch ziemlich alles durchgewunken, aber der Rechnungshof, die haben schon aufgepasst ein bisschen, wofür ihr Geld ausgaben. Also es waren fast, man muss sagen, wilde Zeiten des Aufbaus für diesen Bundesnachrichtendienst, unkontrolliert in einem Chorgeist, der aus alten Wehrmachtzeiten herkam, nach dem Motto, wir müssen alles aufklären. Die Erfolge wurden immer spärlicher, aber der Zusammenhalt einer alten Garde von, naja, primär Wehrmachtleuten aus dem Zweiten Weltkrieg war in der Führungsspitze nach wie vor sehr hoch. Und das wurde erst ab 1968 dann reformiert.
Wenn Sie sich im Zuge Ihrer Forschung da jetzt selbst ein Urteil erlauben, was glauben Sie denn, inwiefern ist denn überhaupt so ein Nachrichtendienst kontrollierbar?
Ein Nachrichtendienst ist zumindest sehr viel besser kontrollierbar, als es damals geschehen ist. Die Züge sind dann auch in den späten 60er, 70er Jahren der sozialliberalen Koalition angezogen worden. Das ist ein mühsamer Aushandlungsprozess. Also ich habe den Eindruck, ich bin natürlich über die heutigen Sachen intern nicht informiert, dass das schon sehr viel besser klappt. Also man kann nicht alles auf dem offenen Markt austragen, aber es muss in einer Demokratie Instanzen geben, die genau das kontrollieren können, wenn auch im Geheimen. Und das tut jetzt das parlamentarische Kontrollgremium. Und das wird jetzt gerade in einem neuen BND-Gesetz, was noch vor den nächsten Wahlen verabschiedet werden soll, geregelt. Dass da jetzt sehr viel mehr Kontrollmöglichkeiten gegeben sind.
Herr Dülfer, ich hätte eine abschließende Frage. Jetzt sind die ersten 4 Bände dieser Geschichtsdokumentation über den BND erschienen. Es sollen insgesamt 13 Bände dann sein. Das heißt, ja, der größte Teil dieser Veröffentlichung ist ja noch im Werden begriffen. Was wird denn da noch auf uns zukommen?
Na, ich habe Ihnen in der groben Richtung, also die ganze innenpolitische Verstrickung oder sagen wir innenpolitische Einflussnahme, Aufklärung, das ist in vielem schon recherchiert, da habe ich Ihnen schon einiges gesagt. Genau die ganzen Sachen des Auslandsnachrichtendienstes, also über die DDR. Jetzt haben wir nur eine Sache rausgebracht, wie der BND die Stasi zu kontrollieren versuchte und umgekehrt die Stasi den BND aufklärte und Riesenerfolge hatte 1963, die DDRler. Aber da kommt noch sehr viel eben genau über diese Auslandsaufklärung. Und das Zweite ist diese Inlandsaufklärung. Und dann gibt es auch noch, manchmal war die frühe Organisation Gehlen sozusagen ein Parkreservoir von Militärs. die dann nachher die Bundeswehr aufbauten. Also diese ganzen, in England würde man sagen, Civil-Military Relations. Also wie geht Militär in diesem BND zunächst mal auf? Der größte Teil geht dann zur Bundeswehr. Also das sind so einige Aspekte, die wir auch noch aufklären werden und die zum Teil auch buchdicke Monografien machen. Und es wird eine Biografie über diesen Herrn Gehlen geben. Also ja, da ist noch viel Holz da, was die Öffentlichkeit hoffentlich ein wenig interessieren wird.